Die Gnade hat über Gericht triumphiert, haben wir jetzt gerade gesungen. Heute muss ich leider ein bisschen von Gericht reden. Gericht über die Sünde. Sünde ist schlimm. Ist tödlich schlimm. Und darum muss sie einmal gerichtet werden. Wir haben bis jetzt im Sacharja von seinen 8 Nachtgesichtern die ersten 5 angeschaut. Geht über Gnade, über Gottes Liebe, über Zukunft. Über seine Hilfe, über sein Licht, über seinen Geist, der uns hilft. Aber die Nachtgesichter Nummer 6, 7 und 8, die gehen über Gericht. Und heute reden wir über das 6. und 7. Nachtgesicht. Kapitel 5 vom Sacharja, die ersten 4 Verse über das 6. Nachtgesicht und die letzten Verse sind dann über das 7. Nachtgesicht. Das sind ein bisschen eigenartige Nachtgesichter. Im ersten Nachtgesicht kommt so eine Buchrolle geflogen. Die repräsentiert das Gesetz. Und im zweiten Nachtgesicht, also im 7., das zweite, das wir heute behandeln, sieht er ein Epha. Das ist ein Ohlmass. Überdimensioniert wie die Buchrolle auch. Eine Frau drin, repräsentiert Gottlosigkeit oder Gesetzlosigkeit, aber ein Bleidechel drauf. Und am Schluss kommen 2 Frauen mit Störchenflügeln, packen das Epha, schreissen aus Jerusalem raus und landen mit ihm in Sinear, im Land Babylon. Dort kommt der Fluch her. Eigentlich 2 ganz besondere Nachtgesichter, die einem könnten Angst machen. Aber wir dürfen daran denken, die Gnade hat über Gericht triumphiert. Und wenn ich heute über Gericht rede, werde ich auch viel über Gnade reden. Als Hauptgedanke habe ich auf mein Blatt geschrieben, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Peng. Schließlich hat man uns damals in der Bibelschule gelehrt, der Hauptgedanke muss immer kurz sein. Der muss den Leuten im Kopf bleiben, oder? Und das bleibt er im Kopf. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Luther sagt, denn der Tod ist der Sünde Sold. Das kommst du über vor Sünde, der Tod. Zum Glück geht der Vers weiter. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist gewaltig. Wir müssen nicht unter dem Tod bleiben. Wir müssen nicht Angst haben vor dem Tod, der kommt wegen der Sünde, sondern wir dürfen eine Rettung finden, weil es eine Gnadengabe gibt. Gnadengabe heisst, du kommst etwas über, das du gar nicht verdienst. Das ist Gnade. Und du kannst das Heil und Vergebung nicht verdienen. Du kannst so gut und so reich sein wie der Wort, das reicht nicht. Du musst es als Geschenk annehmen. Weil Sünde ist etwas, das immer in uns ist. Ich lese die ersten 4 Verse vom Kapitel von dieser fliegenden Buchrolle. Zuerst noch, warum eine Buchrolle? Für die Juden ist das völlig verständlich, die Tora-Rolle. Das sind so 2 Dreie, die man dann eben drehen kann und hier lesen, was in dieser Rolle steht. Aber so eine Tora-Rolle ist nie auf beiden Seiten beschrieben. Immer nur einseitig. Und sie ist in der Regel so 30 cm hoch. Und die Buchrolle, die da kommt, kommt zu fliegen, die ist 5 Meter hoch. Der Roger Liebi hat es ausgerechnet, das hat die ganze Bibel drauf Platz, man könnte alles drauf schreiben. Da habe ich angefangen, ein bisschen nachzurechnen und habe gedacht, ja, das könnte eigentlich noch stimmen. Das da ist ganz eine einfache, die ich habe als Bild da drauf. Es gibt sehr wunderschön verzierte, versilberte, vergoldete Tora-Rollen, die sie aufbewahren in den Synagogen. Tora-Rolle für Juden ist etwas Heiliges. Meistens haben sie so etwas, das auf den ersten Blick aussieht wie ein Kugelschreiber, ist aber einfach ein langer Stab. Und vorne am Stab ist eine Hand. Und die Hand hat einen Finger so. Und mit dem lesen sie. Sie tun nicht ihren Finger auf Tora-Rolle, auf den Text. Das wäre sündig, oder? Sie machen es mit einem silberigen Ständer, die einen Finger dran hätte. So lesen sie, die ganz strenggläubigen Juden. Sie haben Respekt vor diesem Ding. Das ist heilig. Und jetzt kommt so eine Buchrolle Gottes Flügel. Und ich erhob wiederum meine Augen und schaute, und siehe, eine Buchrolle kam geflogen. Und er fragte mich, der Engel, wo ging mit dem Rett, das ist der Fluch. Nein, er fragte mich, was siehst du? Ich sprach, ich sehe eine fliegende Buchrolle, 20 Ellen lang und 10 Ellen breit. Und er sprach zu mir, das ist der Fluch, der über die Fläche der ganzen Erde oder des ganzen Landes ausgeht. Denn jeder Dieb wird weggefegt werden gemäß dem, was auf dieser Seite der Rolle steht, und jeder, der falsch schwört, wird weggefegt werden gemäß dem, was auf jener Seite der Rolle steht. Ich habe ihn, diesen Fluch, ausgehen lassen, spricht der Herr der Heerscharen, damit er eindringe in das Haus des Diebes und in das Haus dessen, der fälschlich bei meinem Namen schwört, und damit er in seinem Haus bleibe und es samt seinem Holzwerk und seinen Steinen verzehre. Manchmal liest man einfach so einen Bibeltext. Und manchmal, wenn man es wirklich liest und aufmerksam die Wörter betrachtet, dann fängt man fast an zu zittern. Was steht hier? Da werden Menschen weggefegt. Der Dieb, der in Gottes Namen falsch schwört, weggefegt. Ihre Häuser werden Holz und Stein, alles zusammen verzehrt. Es wird ausgelöscht. Interessant ist, dass im Alten Testament, im dritten Buch Mose, heisst es, wenn ein Haus Aussatz hat, offenbar konnten nicht nur Menschen einen Aussatz bekommen, der konnte in den Wänden sein, von den Häusern, dann musste man das Haus abbrechen und das ganze Holzwerk und alle Steine vor das Lager raustragen, an einen Haufen fallen. Es hat weg müssen. Und so ist Sünde wie Aussatz, sie muss weg. Es ist verrückt, wenn man diesen Text liest und die Härte von diesem Gericht nachher einmal so ein bisschen gross wird und man das Gefühl hat, wow, die Wörter, die da gebraucht werden, das ist ja verrückt. Das ist fast wie eine Angriffsfläche für Bibelkritiker, oder? Die könnten jetzt sagen, seht ihr, hey, wir haben ja schon lange gesagt, ihr Christen habt einen brutalen Gott. Der fegt Menschen weg und zerstört ganze Häuser, siehe Gaza-Streifen. Du siehst ja, wie der Gott ist. Aber eigentlich zeigt das vor allem etwas, dass die Bibelkritik völlig daneben ist. Die lesen nicht richtig. Was wird gerichtet? Die Sünde wird gerichtet. Gott wird den Menschen retten, wenn er sich will, retten. Aber er tut die Sünde richten. Und das ist eigentlich ganz schlimm. Sünde ist zerstörerisch. Sünde muss man wegfegen und wegtun. Gott ist nicht schlimm. Sünde ist schlimm. Gott ist gut. Er will retten. Er hat ein Gnadengeschenk bereit. Sünde ist so schlimm, dass Jesus im Evangelium sagt, wenn er deine Hand ein Anstoß zur Sünde wird, dann hau sie ab und wirf sie weg. Gehst gescheiter einhändig in den Himmel als zweihändig in die Hölle. Und wenn das Auge dir ein Anstoß zur Sünde wird, dann reiss es aus, schiess es fort. Gehst gescheiter mit einem Auge in den Himmel als mit beiden in die Hölle. Und dann frage ich mich, warum haben wir alle zusammen noch Bethänge und Bethaugen? Es ist klar, es ist ein Hyperbel, den Jesus braucht. Ein Hyperbel ist eine grammatikalische Stilform. Man braucht das, um so richtig zu übertreiben, um zu zeigen, wie schlimm eine Sünde eigentlich ist. Eigentlich würdest du dir gescheiter die Hänge abhauen, wenn sie dich zur Sünde verleiten. Aber Jesus ist keiner, der für die Verstümmelung vom Körper redet. Er braucht die grammatikalische Stilform Hyperbel, um zu zeigen, wie schlimm eine Sünde ist. Das, glaube ich, können wir so schon verstehen. Und die Bibel sagt eben, der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber es gibt eine Gnadengabe von Gott und das ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herr. Das ist so schön, dass wir das dürfen haben und das dürfen wissen. Zurück zum Text in Zacharia von dieser Buchrolle. Die Buchrolle ist nicht nur übergross, sie ist auch noch auf beiden Seiten beschrieben. Und auf der einen Seite geht es um einen Dieb. Ein Dieb, das ist eine Sünde offenbar, die man begeht, das betrifft meine Mitmenschen. Aber wenn ich falsch schwöre, dann ist das eine Sünde, die betrifft Gott. Und wenn man die 10 Gebote anschaut, dann merkt man, Gebot 1 bis 4 betreffen meine Beziehung zu Gott und Gebot 6 bis 10 betreffen meine Beziehung zu meinen Mitmenschen. Also steht die Buchrolle eigentlich für alle 10 Gebote. Für das, was Gott betrifft und für das, was die Mitmenschen betrifft. Beide Seiten sind beschrieben, beide Tafeln, könnte man sagen, die der Mose auf dem Berg Sinai hat bekommen von Gott, sind da enthalten in dieser Beschreibung. Der Engel erklärt jetzt dem Zacharia, dass durch das Gesetz ein Fluch ausgeht. Das ist noch verrückt. Und da haben wir ein Kind, das so springt, das so schnell kommt wie eine fliegende Buchrolle. Und da sehen wir, dass etwas, das uns nicht so passt, manchmal sehr schnell kommen kann. Ja, beides ist auch richtig, wenn jetzt hier steht über die ganze Erde, an allen Orten steht über das Land Israel, dann kann man sagen, es kann beides stimmen, wenn Sünde ist überall, weltweit verbreitet. Und die Buchrolle kommt eben angeflogen, es kommt schnell. In der Offenbarung lesen wir im ersten Kapitel, da sagt Johannes, dem Gott, am Johannes offenbaren jetzt, was rasch geschehen soll. Aber das ist ja schon vor 2000 Jahren geschrieben worden. Wie ist denn das rasch zu verstehen? Ja eben, wenn der kommt, wenn der dann Zeit ist fürs Gericht, der kommt schnell. Das heisst nicht, dass es sofort kommt, aber wenn es der kommt, der kommt es dann schnell. Es wird angekündigt und mehr durch, in der heutigen Zeit, merkt man etwas von solchen Ankündigungen. Aber wenn es dann kommt, das Gericht Gottes, dann kommt es schnell. Was bewirkt das Gesetz? Der Paulus schreibt, was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. So ist nun das Gesetz heilig. Und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Das sei ferne. Sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Eine ganz interessante Erklärung, auch aufschlussreich, was der Paulus da sagt. Das Gesetz ist schon gut. Und das Gesetz ist auch unser Maßstab, die 10 Gebote. Wir wollen nach dem leben. Und wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, dann bringen wir es wahrscheinlich keine 24 Stunden lang fertig, sämtliche 10 Gebote 100%ig einzuhalten. Habt ihr schon mal an das gedacht? Einen Tag lang kein einziger Schatten von einem bösen Gedanken. Kannst du üben. Wir bringen es irgendwie nicht fertig. Wir leben in einem Dilemma. Wir wollen nicht sündigen. Und wir sündigen gleich. Das ist noch verrückt. Und die Sünde bewirkt den Tod. Es führt einfach in ein Desaster. Und das macht mit uns etwas, weil wir sagen, mal, aber das Gebot ist ja gut, es ist heilig, gerecht und gut. Uns leuchtet es ein, dass es gut ist, du sollst nicht töten. Das leuchtet jedem ein. Du sollst kein falsches Zeugnis reden, interessant steht nicht, du sollst nicht lügen. Das steht ja irgendwo im Neuen Testament. Lügt einander nicht an und redet die Wahrheit. Aber kein falsches Zeugnis reden, macht kein Mobbing. Oder, könnt ihr es noch anders sagen, beteiligt in jedem Dorfklatsch. Auch dort haben wir manchmal Mühe. Wie gern reden wir über jemanden anderen, dann kannst du von dir selber und deinen Fehlern ablenken. Oder? Ist noch praktisch. Ja, nein, sollen wir nicht. Kein falsches Zeugnis reden. Wollen wir eigentlich nicht. Wir sehen ein, das ist gut. Und alles andere auch, lass dich nicht gelüsten. An allem, was die Nächste hat. Also wenn du etwas siehst, was dir selber wahnsinnig freut, mich. Aber der Nächste hat es halt. Dann solltest du dich freuen für den Nächsten. Sollst du nicht denken, der Fotzuch, ich warte noch mal, das habe ich dann auch einmal. Ja, wie sind wir, oder? Das ist noch verrückt. Ich war als Bub in einem Bauerndorf in der Ferien und plötzlich hat der eine Bauer einen Mercedes gefahren. Es hat 119 Einwohner in diesem Dorf und der Bauer hat immer gesagt, wenn du in der Ferien bist, sind wir 120. Und dann hat er mir gesagt, hast du gesehen, er hat den Mercedes gekauft. Jetzt geht es nicht lang, hat der Anger nebendran auch ein neues Auto. Ich weiss nicht, ob es ihm reicht für einen Mercedes. Er hat einen BMW angeschafft. Ich muss noch heute lachen ab diesem Beispiel. Ja, man will auch zeigen, was man hat. Und ja, man muss dem anderen nicht gönnen, wenn er mehr hat. Noch komisch, he? Irgendwie Sünde will etwas mit uns machen. Ich, denn wir wissen, sagt der Paulus, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Manchmal ist es so. Manchmal schlängen wir uns an den Kopf und sagen, wieso habe ich jetzt das gemacht? Wieso habe ich jetzt meinem Ehepartner wieder ein paar lieblose Worte entgegengeworfen? Einfach so. Es hat mich aufgeregt, irgendetwas, oder? Warum? Sollte ich nicht? Ich wollte eigentlich das Gute machen. Und manchmal mache ich genau das, was ich im Prinzip gar nicht haben will. Ist noch verrückt. Ja, das kann uns plagen. Und der Paulus sagt im dritten Kapitel noch, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das ist noch eine interessante Formulierung. He? Die Heiligung. Wir reden doch gerne als Christen von der Heiligung. Ja, wir müssen ein Leben von der Heiligung führen. Sollst du gerne wie weniger sündigen, immer wie heiliger werden, wie besser werden? Ja, ich denke, das werden wir eigentlich auch ein bisschen. Aber plötzlich kommt wieder so ein Seitenschlag, oder? Und dann merken wir, ich sollte vor Gott eigentlich Herrlichkeit haben. Die habe ich gar nicht. Ich bestehe nicht vor Gott. Es reicht nicht. Meine Herrlichkeit reicht nicht. Ich habe zu wenig davon. Und der Paulus beschreibt das so deutlich. Alle haben gesündigt, verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Wow, was machen wir jetzt? Wir sollten besser sein, weder als wir sind. Also vielleicht finde ich nur nicht das von mir. Vielleicht habt ihr jetzt das Gefühl, ich bin so gut. Hey, also von was redet er da vorne? Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, das ist das, was vorhin ist gestanden im Vers, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das ist wunderschön. Wir dürfen außerhalb vom Gesetz gerechtfertigt werden durch Gottes Gnade. Es ist wie immer der Unterschied zwischen Zustand und Stellung. Meine Stellung vor Gott, perfekt. Gerecht gesprochen durch das Opfer von Jesus Christus. Mein Zustand, ab und zu ein jämmerlicher Versager. Das kann es eben sein. Ich habe einmal Arrest bekommen im Militär. Leider nur leicht, denn ich hätte lieber scharfen gehabt. Dann hätte ich nicht müssen raus durch den Tag und gehen im Feld rumspringen, oder? Aber ich hatte nur leicht, okay. Aber was hat das geändert an meiner Stellung? Überhaupt nicht. Ich war immer noch Soldat von der Schweizer Armee. Voilà. Aber halt im Käferl, oder? Nicht viel wert. Ja, der Zustand war, du bist nicht viel wert. Stellung. Soldat von Schweizer Armee, Potz Millionen. Ja. Vor Gott sind wir gerecht. Gerecht gesprochen durch Gnade von Jesus Christus. Und unsere Stellung dieser Feld ist manchmal eben an Herrlichkeit. Gott hat außerhalb vom Gesetz die Lösung geschaffen. Weil das Gesetz können wir nicht erfüllen, nicht immer. Ja, es ist unser Maßstab. Wir wollen das machen. Wir wollen nicht töten, wir wollen nicht lügen, wir wollen nicht hebrechen. Ich will Gott an erster Stelle setzen. Jawohl, das ist so. Ich will der Sünde gehren. Dir offenbar auch, sonst wäre er nicht hier. Bravo, ist gut. Ja, klar, wir wollen es machen. Und ab und zu stellen wir fest, ich länge nicht. Es längt nur das Erlösungswerk von Jesus am Kreuz. Meine guten Taten längen nicht. Oh, ich mache schon gute Taten. Gib mir Mühe, ich will das. Ich bin für gute Taten. Ich bin nicht Katholik, der sagt, mit den guten Taten komme ich in den Himmel. Das ist leider eine Fehlinterpretation. Nein, die guten Taten führen uns nicht in den Himmel. Die guten Taten geschehen aus Dankbarkeit, dass Jesus seine Tat mir rettet hat und mir die Türen für den Himmel auftut und für die Ewigkeit. Darum will ich gute Taten tun, ihm zu lieben. Das will ich machen. Zum Glück hat der Zacharia uns schon solche Sachen gesagt. Zum Beispiel, gerade im Nachtgesicht vorher, sagt er, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscher. Ich muss es nicht selber probieren. Ich darf Gott um Vergebung bitten, wieder aufstehen, wenn ich etwas Verträge gemacht habe und mit ihm weiter vorwärts gehen. Das darf ich machen. Wir brauchen die Hilfe vom Geist Gottes in unserem Leben, der nach der Bekehrung in uns wohnt. Bekehrung. Das ist so ein eigenartiges Wort, das wir Gläubigen etwa brauchen. Ist der schon bekehrt? Hat sich der bekehrt? Oh du, ich kenne den, der ist der bekehrt. Was ist jetzt bekehrt? Zacharia, der hat uns das erklärt, oder? Oh, Entschuldigung, das ist noch da drauf. Darum, sagt Gott zum Zacharia am Anfang, sollst du zu ihnen sagen, zum Volk, so spricht der Herr der Heerscharen, kehrt um zu mir, spricht der Herr der Heerscharen. So will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Heerscharen. Wenn ihr umkehrt zu mir, mehr als euren Herr akzeptiert. Wenn ihr Buss tut und mehr um Vergebung bittet, dann wende ich mich euch zu. Aber ich warte darauf, dass ihr euch zu mir kehrt. Das müsst ihr schon machen. Kehrt um, nicht so irgendetwas. Kannst auch umkehren in die Esoterik oder weiss ich woher. Ja? Nein, kehrt um zu mir, spricht der Herr, der Heerscharen. Der will ich mich zu euch wenden. Vergebt mir, ich bombardiere euch ein bisschen mit Bibeltext heute Morgen. Aber ich denke, das ist einerseits das Beste, was wir lesen können, die Bibel. Und da kommt noch ganz ein besonderer Text aus dem Galaterbrief. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Also wenn du dich einfach nur anstrengst, das Gesetz, die 10 Gebote zu erfüllen und dich immer daran zu halten, das schaffst du nicht, du bist wie unter einem Fluch. Am Schluss hast du Depressionen, weil du merkst, ich schaffe es nicht. Also wenn nur aus eigener Kraft das Gesetz erfüllen willst, das wird nicht gehen. Aber jetzt kommt die Lösung. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Scheint der Widerspruch zu sein. Jetzt haben wir doch vorhin gelesen, das Gesetz sei heilig, gerecht und gut. Aber es kann uns eben einen Fluch bringen, wenn wir es falsch anwenden wollen. Tatsächlich. Gott hat uns losgekauft, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Da habe ich gedacht, wow. Was der Paulus hier schreibt, das ist ja sagenhaft. Das hätte ich nie getraut aufzuschreiben. Christus sei ein Fluch geworden, hätte ich mir jetzt nicht getraut zu schreiben. Und vielleicht ist das ein Paulus, den er geschrieben hat, noch irgendwie durch den Kopf gegangen. Darum hat er noch beigefügt, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Wunderschön. Geist Gottes ist uns verheißen, wir kommen da über, wenn wir uns eben bekehren, Gott zuwenden, uns hinwenden, zu Christus her, seine Vergebung annehmen, durch sein Erlösungswerk, das er bewirkt hat für uns. Und dann dürfen wir den Geist bekommen. Und dann dürfen wir mit Gott leben, weil Jesus für uns zu einem Fluch ist worden. Der ganze Fluch vom Gesetz hat er auf sich genommen. Der ganze Fluch der Sünde der ganzen Welt hat er auf sich genommen, damit wir dürfen frei sein davon. Gott will nicht verfluchen, er will retten. Darum ist Jesus den Weg bis ans Kreuz gegangen. Er will uns Vergebung schenken, er will uns aufnehmen. Und wir haben das so schön gehört am Anfang in der Einleitung, die Thomas gelesen hat, meine Lieblingsversen aus der Bibel, Johannes 14,1-3. Sagenhaft. Ich komme wieder. Jetzt mache ich euch im Himmel einen Platz parat. Wunderschön beschrieben. Der Kühlschrank ist da schon voll. Ich habe schon manchmal gedacht, weißt, wenn ich jetzt noch einmal zügeln müsste, mir graut. Aber die letzte Zügelte ist alles parat. Die ganze Plunder, die du auf der Erde hast, kannst du sein. Bist einfach weg und dann kommst du an einen neuen Ort. Und es ist wunderschön und alles parat. Wow. Wir sollten uns so viel mehr freuen, dass wir einmal in den Himmel dürfen. Es ist wirklich schön. Gott ist gut, Sünde ist schlimm. Und das Nachtgesicht von dieser fliegenden Buchrolle zeigt, Gott wird die Sünde einmal wegnehmen, die wird mal gerichtet sein. Die geht mal weg. Und das zeigt vor allem auch das nächste Bild noch, wo ich vielleicht ein bisschen weniger lang darüber rede. Mit dem Epha, das da ist, ein Hohlmass, ca. 36 Liter, du kannst Reis oder Korn oder weiss nicht was, wenn du es mit einem Tuch ausfüllst, auch mit Mehl füllen und so weiter. Einfach etwa die 36 Liter. Ein gängiges Mass gewesen unter den Juden. Aber hier ist es überdimensioniert gross und ganz ein komischer Text. Also wirklich, wir lesen das mal miteinander. Und der Engel, der mit mir redete, trat hervor und sprach zu mir, erhebe doch deine Augen und sieh, was da herauskommt. Jetzt kommt ein paar Mal das Wort herauskommt. Irgendwo kommt jetzt etwas daher. Ich aber fragte, was ist das? Und er, der Engel, antwortete, das ist ein Epha, das da hervorkommt. Und er fügte hinzu, darauf ist ihr Auge gerichtet, überall auf der Erde. Und siehe, da erhob sich eine Scheibe von Blei und eine Frau saß drinnen im Epha. Da sprach er, der Engel, das ist die Gesetzlosigkeit oder die Gottlosigkeit. Und er stieß sie wieder in das Epha hinein und warf das Bleigewicht auf dessen Öffnung. Und ich erhob meine Augen und schaute, und siehe, da kamen zwei Frauen hervor. Und der Wind blies in ihre Flügel, denn sie hatten Flügel wie Störche, und sie hoben das Epha empor zwischen Himmel und Erde. Da fragte ich den Engel, der mit mir redete, wohin bringen diese das Epha? Da antwortete er mir, es soll ihm ein Haus gebaut werden im Land Sinear, und wenn dieses Haus aufgerichtet ist, so wird das Epha an seinem Ort hingestellt werden. Eigenartige Sache. Das Epha, falsches Maß, eigentlich Falschheit. Da wird Gottlosigkeit, Gesetzlosigkeit in einem überdimensionierten Mass vorgestellt. Die verschiedenen Bibelausleger sind sich nicht unbedingt einig. Die einen beziehen das nur aufs Handelsverhalten auf der Welt. Ein bisschen bös gesagt, ein mafiöses Handelsverhalten, wirtschaftliches Verhalten, ungerecht, kann es durchaus sein. Andere beziehen es auf viel mehr, nicht nur auf den Handel, auch auf Religionen, auf Sozialen, auf weiss nicht was alles, oder? Kann ja sein. Wenn man heute sieht, was Soziale oder wie soll ich dem sagen, das Philosophische in der Welt uns klar machen will, gerade mit dem ganzen Genderismus zum Beispiel, in meinen Augen völlig falsch. Es gibt zwei Geschlechter, es gibt nicht 74 oder wie viel. Es gibt einfach männlich und weiblich. Punkt. Mehr gibt es nicht. Jetzt kannst du dich anders fühlen. Ja, das geht, das gibt's. Haben wir nicht zu richten? Du sollst nicht richten. Nicht richten. Wir dürfen sagen, dass es nach der Bibel nicht recht ist. Okay, also gut. Aber am Mensch gegenüber müssen wir immer mit Liebe begegnen. Und mit Achtung und mit Respekt begegnen. Verurteilen, das ist nicht unsere Sache. Richten tut Gott. Und er will retten. Also sollen wir solchen Menschen mit Liebe begegnen und ihnen zeigen, was die Bibel sagt, wenn sie es wissen wollen. Es ist masslose Gesetzes- oder Gottlosigkeit. Und wenn ich denke, noch ein anderes Thema, Transhumanismus. Das wird aktuell langsam, oder? Irgendwie hat man jetzt doch gemerkt, trotz dem Humanismus, ja, der Humanismus, wir sind noch nicht gut genug, wir Menschen. Wir müssen uns noch verbessern, oder? Man sagt zwar nicht, es ist weg der Sünde, weil wir schlecht sind, sondern wir sind einfach zu dumm, man muss die Intelligenz noch ein bisschen fördern und vor allem sind wir zu krank, das muss man alles können ausmerzen, damit wir ewig leben und so. Ja, ist gut, also verschaffen wir einen Cyborg. Das ist die Vermischung von Körper und Maschine. Oder von Biologie und Elektronik. Wir müssen uns Chip implantieren. Dann werden wir dann gescheiter und lieber und besser und gesünder und eben alles, oder? Wir werden Gott. Der alte Traum der Menschheit. Transhumanismus. Die Menschlichkeit, die wir jetzt haben, überwinden. Alles Schlechte überwinden, oder? Wir werden Krankheit abschaffen, ewig leben. Wir werden allwissend sein, dank Google in uns. Oder wir werden gut werden, was das auch immer heisst. Das ist verrückt. Eigentlich machen wir einen Rückschritt. Wir drehen uns im Kreis. Wir sind wieder beim Turmbau zu Babel. Nur, dass wir das mal elektronische Bausteine nehmen. Ja, aber wir wollen Himmel. Gott gibt es nicht mehr. Den haben wir abgeschafft, den brauchen wir nicht. Wir sind selber stark. Wir sind gut, oder? Weil Sünde fasziniert. Das ist ja das Verrückte. Satan kann uns die so vorstellen, dass wir es wollen. Gibt es jemanden da in, der nicht gern reich sein will? Wäre doch schön, oder? Wenn es einfach so breit hättest. Ja, der heisst nicht so. Aber es wäre noch schön, ja. Oder ein bisschen Macht haben, ein bisschen befehlen können. Das tun alle gerne irgendwo durch, ja. Macht kann man brauchen, manchmal, es braucht manchmal auch Macht, aber man kann die Macht sehr gut missbrauchen. Aber Macht hätten wir alle gerne ein bisschen. Halt nur im Kleinen, wenn es im Grossen nicht geht. Aber ja, wir wollen Gott sein, der alte Traum, wir wollen befehlen. Und darum sitzt im Eva die personifizierte Gottlosigkeit. Und zuerst etwas Schönes, es hat ein Bleigewicht. Gott kann es zutun. Und wegräumen. Und das wird er einmal machen. Ganz verrückt. Gesetzlosigkeit, Gottlosigkeit wird mal ausgemerzt. Verschwinden. Stört dich nicht daran, dass die Gesetzlosigkeit, Gottlosigkeit durch eine Frau dargestellt wird. Das ist nichts gegen Frauen. Das ist nur der Grammatik geschuldet. Weil Gottlosigkeit oder Gesetzlosigkeit ist auch im Hebräischen weiblich. Also das ist rein nur wegen der Grammatik. Es gibt übrigens positive Vorstellungen, Darstellungen von Frauen in der Bibel. Zum Beispiel in den Sprüchen heisst es, sprich zur Weisheit, du bist meine Schwester. Personifizierte Weisheit. Das ist eine Frau. Oh je, wir Mann, jetzt haben wir aber eins, oder? Und sage zur Einsicht, du bist meine Vertraute. Schon wieder weiblich. Ja, ist eben halt so, sind die Wörter, oder? Und wir Männer stehen auch in der Schuld, weil es heisst im 1. Korintherbrief, gleich wie in Adam alle sterben, werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Das heisst nicht, gleich wie in Eva alle sterben. Dabei wissen wir doch, dass die Eva geschuld ist, oder? Die hat ja die Frucht genommen. Aber wisst ihr was? Der Adam ist dabei gestanden. Er hat nicht gesagt, das dürfen wir nicht, lass sein. Nein, er hat davon genommen und hat auch gegessen. Genauso schuldig. Also wir Männer haben den Frauen nichts vorzuwerfen und Gott sei Dank, Frauen uns Männern eigentlich auch nicht so viel. Wir können beide versagen und wir können beide ab und zu sogar gut sein, oder? Ja. Okay, also, die personifizierte Gottlosigkeit, aber sie wird mal weggedreht. In Zacharia 3, 9 lesen wir, ich werde die Sünde dieses Landes an einem einzigen Tag entfernen. Ich sehe zwei Auslegungen, das ist bei der Kreuzigung passiert. Gott, Jesus hat die Sünde vergeben, für alle, die wollen, ist die Sünde weg. Aber es kommt der Tag, wo er es noch wird wegnehmen. Und dann kommt das tausendjährige Reich und dann wird Jesus regieren. Und dann hat die Sünde kein Wort mehr zu sagen. Wer dann sündigt, wird gerade gestraft. Man kann noch. Satan ist zwar gebunden, wird nicht verführen. Am Schluss gibt es noch einen Aufstand. Sehr schwierig zu verstehen. Und in Ewigkeit gibt es dann gar keine Sünde mehr. Das ist dann vorbei. Sind wir dann frei von all dem. Das wird sehr, sehr schön sein. Ja, das Epha wird nach Babylon transportiert. Leset daheim einmal Offenbarung 17 und 18, würde viel zu weit führen, jetzt hier noch darüber zu reden, auch zeitlich viel zu lang. Aber es führt mich zum letzten Punkt, der ganz kurz wird sein. Die Welt ist gerichtsreif. Gott wird die Sünde mal richten, er wird sie wegnehmen, aber es wird leider auch dann viel Tote geben, die sich nicht wollen retten. Das liest man leider in der Offenbarung auch so. Gott will retten. Aber Menschen wollen sich nicht unbedingt retten. Uns bleibt einfach der Missionsauftrag von Matthäus 28, 19 bis 20, obwohl ich das Gefühl habe, es wird immer schwieriger. Geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie taufet und halten lehret alles, was ich euch gesagt habe. Man will gar nicht mehr auf Gott hören. Wenn einer noch freundlich ist, der zu einem von Jesus redet, kann er dir sagen, ja, wenn das für dich gut ist, für dich ist es vielleicht schon gut, aber lass mich in Ruhe damit. Ja. Ihr Leben sind so. Und darum schließe ich mit dem Vers ab, der uns Mut macht. Der Herr zögert nicht die Verheißung seiner Wiederkunft hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Wenn noch nicht Buße hast und Jesus noch nicht dein Leben hast eingeladen oder dich noch nicht ihm zugewendet hast, zu ihm umgekehrt bist, mach's noch, bevor es zu spät ist. Ich sage auch, es gibt viele da innen, ich eingeschlossen, die gerne mit euch darüber reden. Ich will niemand überreden. Aber mit allen drüber reden, sehr gern. Ja. Entscheiden musst du selber. Aber es lohnt sich, dem Gott anzuhören. Denn sein Gnadengeschenk ist der Rettung in Jesus Christus. Ich will noch beten. Ja, Vater im Himmel, zeig du uns auf in unserem Leben, wie schlimm es Sünde ist. Manchmal vergessen wir es und nehmen es zu wenig ernst. Aber zeig uns auch auf, wie gross deine Gnade ist. O Herr, ich danke dir dafür. Danke dürfen wir uns retten. Weil wir sind manchmal in einem Dilemma. Aber du hilfst uns zu Weg. Und vor dir, in deinen Augen, dürfen wir gerecht gesprochen sein durch das Erlösungswerk von Jesus Christus. Hab Lob und Dank dafür. Segne du den Sonntag, die kommenden Tage. Gib uns Freude, auf deinem Weg voranzugehen. Schenke uns Liebe zu den Mitmenschen. Und tu du uns vergeben da, wo wir fehlen. Richte uns wieder auf, dass wir den Weg mit dir wieder voller Freude dürfen gehen. Ich danke dir dafür in deinem Namen. Amen.